Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, eurem Zombie, Walker und infizierten Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und was soll ich sagen, die Gang ist wieder zusammen.
Ja. Ja.
Am 18. März 23, ich habe gerade nachgeguckt, haben wir in ähnlicher Runde über The Last of Us, die letzten zwei Folgen der ersten Staffel gesprochen. Und da geht's jetzt nahtlos weiter. In der Tat geht's wirklich nahtlos weiter. Aber vorher wollen wir natürlich gucken, wer noch hier in der Runde ist. Hallo Michael.
Hallihallo. Schön, dass ich mal wieder in dieser Serie dabei sein darf.
Ja, genau. Und natürlich die Stammbesetzung der talkenden Untoten, der Andreas. Hallo.
Hallo, hallo. Ja, und ich freue mich, dass wir endlich wieder über Pilze sprechen können, statt über irgendwelche Untoten, die aus irgendwas anderem gespeist werden. Wir wissen es ja immer noch nicht.
Und vielleicht können wir ja auch jetzt über Dinge sprechen, die irgendwie auch Sinn ergeben und einen Payoff haben irgendwann mal und nicht 11 Staffeln lang und Spin-Offs dazu noch Dinge vorhalten, die vielleicht, wahrscheinlich nie eingelöst werden. Aber auch wenn du gerade eben schon Schreck gekriegt hast, dass du dachtest, wir reden jetzt vielleicht doch kurz über The Walking Dead und gar nichts vorbereitet hattest, Nein. Heute reden wir natürlich über die erste Episode von The Last of Us. Wir haben uns gerade im Vorgespräch Folgendes dazu gedacht. Ich habe das Spiel jetzt im Vorfeld schon gespielt, den zweiten Teil. Michael, du ja auch, ne?
Ja, ich habe damals direkt zum Launch, das war glaube ich sogar 2020, gespielt. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, den während dieser Besprechung nochmal durchzuspielen.
Okay.
Also jetzt während unseres Podcasts?
Ja, jetzt genau jetzt.
Ja, natürlich, in diesem Moment. Ich bin schon im Intro, ja.
Ah ja, schön.
Und ich habe das Spiel jetzt über Weihnachten gespielt, also vor 3 Monaten. Ich war hin und weg. Es war eine der besten Gaming-Erfahrungen ever. Und ich habe danach still auf meinem Sofa gesessen und applaudiert. Das nur mal so. Ja, also es war großartig. Ob die zweite Staffel auch so großartig wird wie der zweite Teil, welche Unterschiede es zum Spiel gibt, welche Gemeinsamkeiten, welche Easter Eggs und so weiter und was wir sonst noch alles davon halten, darüber wollen wir heute sprechen. Herr Michael, es gibt ja noch viel, viel mehr, was man bei uns hören kann.
Ja, wunderbarerweise braucht ihr dafür nur auf nerdizismus.de gehen, denn da findet ihr alles, was wir bisher so besprochen, aufgeschrieben und überhaupt verbrochen haben. Aber das Wichtigste auf nerdizismus.de ist wie immer dieser große grüne Feedback-Button. Da klickt ihr drauf und habt 3 Möglichkeiten, uns euer Feedback einzuschicken. Einmal über die WhatsApp an die 015259647709, auch gerne als Sprachnachricht, nehmen wir gerne mit hier rein. Schreibt eine klassische E-Mail an die info@nerdizismus.de oder diskutiert fleißig mit auf unserem Discord-Server unter nerdizismus.de/discord.
Ganz genau. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen und Sterne. Die könnt ihr bei Podcast Addict, bei iTunes, Apple Podcasts, Spotify und so weiter hinterlassen. Und Kommentare könnt ihr übrigens auch auf Spotify hinterlassen. So, erfahrungsgemäß natürlich jetzt nach 2 Jahren kein Feedback mehr zum letzten Mal. Von daher würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Und in guter alter Tradition hat der Andreas uns eine kleine Zusammenfassung erstellt.
Genau, ich muss aber vorher sagen, du hast zwar das ganze Spiel durchgespielt, aber wir werden, für alle Leute, die hier gerade zuhören, nicht irgendwelche Handlungspunkte spoilern. Das ja. Allein schon, weil ich das nicht möchte, weil ich nämlich überhaupt kein Spiel gespielt habe, beziehungsweise den ersten Teil mal so ein paar Minuten. Und deswegen will ich natürlich überhaupt nicht wissen, wie die zweite Staffel denn jetzt ausgehen könnte, wenn sie sich an das Spiel hält. So, das muss vorab geschickt werden, würde ich sagen.
Vollkommen richtig.
Jetzt ist nur die große Frage dazu, können wir dir Eindrücke mitgeben, wie das Spiel sich im Verhältnis zum ersten Spiel entwickelt hat und was so ein bisschen die Hoffnung ist von diesen Eindrücken, wie die Story auch beeinflusst werden könnte, ohne zu spoilern?
Ist natürlich ein schmaler Grat, aber du kannst es ja mal versuchen. Und in dem Moment, wo du wirklich dann in einen harten Spoiler rutschst, dann werde ich ganz, ganz laut schreien und dann gucken wir mal, wie wir dann reagieren, würde ich sagen.
Okay.
Gut, also für euch auch da draußen, sollte es wirklich irgendwie mal Spoiler-Territory geben, wo wir nicht drum rum können, weil es in dem Moment einfach Sinn macht, dann werden wir euch das ganz fett markieren und dann gibt's auch entsprechende Kapitelmarken, auch falls wir das jetzt in der Aufnahme dann erst beim Schnitt oder so merken. Also, weil das lebt wirklich davon, dass man nicht spoilert. Und ich bin auch in den zweiten Teil wirklich nur mit dem Wissen reingegangen, es wurde kontrovers aufgenommen und mehr wusste ich nicht. Und das war auch genau richtig so. Und dann wollen wir dem Andreas doch den Spaß nicht lassen. So, dann Herr Kapellmeister, bin ich gespannt, wie Sie jetzt die Quintessenz dieser Folge uns kredenzen.
Ja, dann fasse ich das mal kurz zusammen. Also Staffel 2 startet da, wo Staffel 1 geendet hat und wo es natürlich auch wehtut, nämlich im Jahr 2024. Ellie schaut Joel dann nochmal tief in die Augen und sagt sinngemäß, schwör mir, dass du mich wegen dem Krankenhaus in Salt Lake City nicht angelogen hast. Und Joel, der schwört, natürlich, weil das halt sein Ding ist. Töten, schweigen, lügen, alles im Namen der Liebe. Ellie sagt, okay, aber man sieht hier irgendwie an, dass sie es eher unter emotionaler Schuldenberg abheftet. Schnitt nach Salt Lake City, immer noch im Jahr 2024. Da beerdigen die Fireflies gerade ihre Leute und gleichzeitig jede Hoffnung. Abby will nämlich Joel töten. Owen will erstmal nach Seattle, aber die Gruppe einigt sich, wir finden Joel. Und dann machen wir es langsam, so richtig langsam. So, 5 Jahre später ist Ellie 19, emotional abgehärtet und körperlich brandgefährlich. Sie verprügelt Caleb im Trainingskampf mit Ansage, wie es sich herausstellt, weil Joel vorher darum gebeten hat, dass man ihr den ersten Schlag schenkt. Jesse, ihr bester Freund, lädt sie zur Neujahrsfeier ein. Ellie blockt, weil Party ist halt schwierig, wenn man Gefühle wie Sprengstoff lagert, offensichtlich. In Jackson findet man beim Häuserbauern eine alte Gasleitung voller Wurzeln, was metaphorisch und biologisch bedenklich ist, aber darüber müssen wir gleich mal reden. Dina besucht Joel, der heimlich Therapie macht und versehentlich auch darüber redet. Dina merkt's und Joel bittet sie, es für sich selbst zu behalten. Männlichkeit und Verwundbarkeit, das ist eine schwierige Kombi für Joel. Ellie geht draußen mit Tommy auf Patrouille, sie killen ein paar Infizierte. Tommy will sie rausnehmen aus dem aktiven Dienst. Wieder mal auf Wunsch von Joel. Ellie ist da überhaupt nicht amused. Gatewatch ist jetzt gerade nicht ihr Traumjob, deswegen überredet sie Tommy also, dass sie mit auf Patrouille darf. Joel streitet indessen mit Maria darüber, ob Jackson mehr Geflüchtete aufnehmen kann. Sie sagt ja, er sagt nein und am Ende erinnert sie ihn daran, dass auch er mal ein Flüchtling war. Schachmatt, Cowboy. Abends geht Joel dann zur Therapie, zu Gail, seiner Therapeutin. Die hat Geburtstag und ordentlich Whisky-Intus und deswegen sagt sie jetzt auch, was Sache ist. Sie hasst Joel, weil er ihren Mann getötet hat, auch wenn sie weiß, dass es offensichtlich keine Alternative dazu gab. Joel hört zu und sagt dann den einen Satz über Ellie, den er all die Jahre nicht laut gesagt hat und über den wir vielleicht auch gleich nochmal reden werden. I saved her. Am nächsten Tag holt Dina Ellie zur Patrouille ab, es knistert, subtil, aber eindeutig. Unterwegs finden sie eine Blutspur, die sie zu einem verwüsteten Supermarkt führt. Davor Tote infected, ein toter Bär und Spuren von einem Infizierten, der offensichtlich noch lebt. Deswegen gehen Ellie und Dina rein, teilen sich dann auf, killen jeder einen Klicker. Ellie stürzt dann aber durch den Boden und trifft unten auf eine Infizierte, die sich schlauer verhält als gewohnt. Ellie gewinnt, wird aber dabei gebissen in den Bauch und versteckt es natürlich, weil Dina soll es überhaupt nicht mitbekommen. Zurück in Jackson berichtet Ellie dem Stadtrat von der cleveren Pilzgegnerin. Dina lügt zu ihren Gunsten und die Erwachsenen werden so langsam ein bisschen nervös, aber niemand weiß, was das jetzt genau heißt. Am Abend dann die große Party, Ellie sieht Dina tanzen, ist sichtlich zermürbt, die beiden tanzen dann aber zusammen, küssen sich, romantisch, betrunken, schön. Dann platzt Seth rein, bringt Homophobie mit und Joel verteidigt Ellie. Das will sie aber überhaupt nicht mehr, vor allen Dingen nicht von ihm. Und die Folge endet dann still. Joel sitzt auf der Veranda, spielt auf der von Ellie geborgten bzw. reparierten Gitarre. Ellie sieht ihn, geht vorbei. Und wir kriegen einen Schwenk. In den alten Gasrohren wächst der Cordyceps. Und ganz oben in den Bergen, da schaut Abby auf die Lichter von Jackson. Und sie kommt.
Ja, so weit die erste Folge. Ungefähr eine knappe Stunde, nicht ganz. Was glaubt ihr denn, wie dieser Staffelauftakt bei Rotten Tomatoes so abgeschnitten hat?
Ja, also ich glaube bei den Kritikern ziemlich gut. Beim Publikum könnte ich mir vorstellen, vielleicht nicht so hundertprozentig, weil wir natürlich nicht so viel Action hatten, wie es vielleicht aus dem Rest der letzten Staffel gewohnt war. Also es ist ein sehr ruhiger Einstieg, ne?
Ja, hast du auch eine Zahl?
Rotten war mal wieder Prozent, ne?
Es ist immer Prozent, ja.
Es ist immer
Prozent. Liebe Hörer, geht euch das eigentlich nicht auch auf den Pinkel, ne? Also
ja, ja.
Das ist unglaublich, das ist aber egal. Wie viel Wert glaubst du denn?
Ich sag mal so 89 oder sowas in der Richtung für die Kritiker und vielleicht 84 für die Zuschauer.
Okay, Andreas, was meinst du?
Ich habe jetzt nochmal gesehen, dass das Finale 92% hatte, das Finale der ersten Staffel. Ich fand die Folge auch seltsam ruhig, ein bisschen schwerfällig sogar, zumindest am Anfang. Und würde dann auch unter die 90 gehen. Ich schätze sogar auf 85.
Ihr könntet falscher nicht liegen. Und ich war auch sehr überrascht. Der Critic Score von 76 Kritiken, also ist da schon einige, liegt bei 96. Und der Audience Score bei auch schon über 250 Ratings liegt bei 69.
Hui. Mhm. Ja.
Ja, aber tendiert schon so in die Richtung, wie ich es mir gedacht habe, weil die Kritiker sind sich einigermaßen einig, dass es weiterhin großartig ist. Und ich denke, bei vielen hängt da auch das Wissen um das Spiel im Hintergrund. Und die Zuschauer, ja, es ist halt, es, ich muss sagen, das Spiel fängt auch sehr ruhig an. Es fängt sehr, sehr ruhig an. Und das machen die hier in der Staffel genauso. Und vielleicht noch wichtiger zu wissen, während die erste Staffel das erste Spiel in der Gänze mit beinhaltet, wird die zweite Staffel nur einen Teil des zweiten Spiels enthalten. Ne? Also wir haben also mehr Zeit auch hier wieder.
Man kann natürlich vielleicht auch so ein bisschen da rein interpretieren, dass wir da schon wieder ein bisschen Toxic Rating haben, weil wir eine ganz deutliche und sehr normale Darstellung von Homosexualität hier an dieser Stelle haben.
Und, was wir in der ersten Staffel ja auch schon hatten. Ne?
Also, was wir auch schon hatten, ja, stimmt, richtig. Und Seth aber hier deutlich doch irgendwo als Störenfried gezeichnet wird. Und vielleicht hat das wieder auch einigen Leuten nicht so richtig gefallen. Das kann natürlich gut sein.
Du meinst Ellie?
Ellie? Seth? Ich meinte Seth. Also Seth ist der homophobe ältere Mann.
Ach so, okay, am Ball. Ja, gut, so. Der ist, da kann ich jetzt ohne viel zu spoilern, wir werden ihn nicht wiedersehen, außer vielleicht noch einmal kurz. Also deswegen ist das niemand, den man sich nicht merken muss. Ja, weiß ich nicht, denn an diesen Dingen hat man sich ja schon zu Spielrelease abgearbeitet, zu Genüge und ausführlich und in aller Gänze. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt nochmal kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es, und das waren so meine Gedanken dabei, das, und du hast es gerade eben auch gesagt, ist ein sehr gemächliches Tempo. Mhm. Ich habe gerade nochmal unseren Cast zu Endor gehört, wo ich Endor ja dieses gemächliche Tempo in der ersten Zeit sehr vorgeworfen habe, im Sinne von get to the point, ne? Hier ist es allerdings durchaus auch Mittel zum Zweck, wenn wir werden hier noch eine Menge Charakter einführen müssen, die wir auch, damit sozusagen das funktioniert, was beabsichtigt ist, da müssen wir sie auch kennen. Ich gucke eher auf die Episodenanzahl von 7 Episoden und denke mir so, okay, in dem Tempo, das werden wir in dieser Staffel nicht schaffen. Michael, da kannst du ja gleich noch ein bisschen was zu sagen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Punkt ist, den den einen oder anderen gestört hat, weil halt an der Stelle wirklich nicht so es vorangegangen ist. Was mir allerdings aufgefallen ist, und ich habe jetzt die erste Staffel wirklich nur seitdem einmal gesehen und nicht nochmal geguckt, was mir aufgefallen ist, dass es viel gamehafter war als die erste Staffel, zumindest ist mir das irgendwie so aufgefallen, weil die Sache im Supermarkt ist halt, ich will jetzt nicht sagen, ist 1:1 ein Game-Level, aber die Mechaniken, die da vorkommen, mit der Flasche, um die Ecke und so weiter, das ist halt 1:1 die Game-Mechanik und da kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir das in der ersten Staffel so intensiv gesehen haben.
Ja, wir hatten in der ersten Staffel ja quasi den Prolog, ne? Und das ist sehr Storytelling-mäßig gewesen. Hier haben wir quasi sowas wie ein Tutorial, um nochmal ins Spielprinzip irgendwie einzuführen.
Es ist auch,
ne,
im zweiten Spiel literally das Tutorial. Also die Szene, wo Ellie mit dem Scharfschützengewehr auf Walker schießt, ist Teil des Tutorials.
Ja, okay.
Aber die gesamte Folge, die wir hier jetzt sehen, spielt sogar vor dem ersten Spiel. Das Tutorial hat vollkommen recht, als sie da mit dem Bruder auf dem Hügel ist. Das ist quasi 1:1 Spiel und da sind auch Szenen aus dem Spiel mit drin, gerade diese Neujahrsparty und ähnliche Dinge. Die werden im Spiel aber später nur als Rückblenden gezeigt. Also das ist alles, spielt quasi einen Tag oder am Tag, bevor das eigentliche Spiel begonnen hat.
Mhm. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht ist, oder es ist, das wäre halt eben die andere Vermutung, wir werden hier eine etwas andere Aneinanderreihung des Charakters Abby zu Ellie sehen. Und Abby ist im Spiel sehr tough, auch sehr durchtrainiert, klein, drahtig und richtig kräftig, im Sinne von muskulös. Und da hatte man sich einfach, viele in der Fanbase hatten sich da einfach eine andere Schauspielerin gewünscht als jetzt Caitlin Dever. Die habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr Unbelievable auf Netflix gesehen habt. Da hat sie, glaube ich, die Hauptrolle gespielt. Das war so ihre größte Rolle. Sie hatten Justified noch in 17 Episoden mitgespielt, nochmal ein bisschen Last Man Standing und noch so ein paar andere kleinere Geschichten, aber das war eigentlich so das Größte. Und man hatte gegen die Schauspielerin, wie so üblich, halt das, wie wir das schon auch schon bei Bella Ramsey hatten, die sieht ja gar nicht aus wie Abby aus dem Spiel, die sieht ja gar nicht aus wie Ellie aus dem Spiel. Und ja, vielleicht liegt's auch irgendwie daran, man weiß es ja heutzutage einfach nie so genau.
Ich find's total spannend, dass irgendwie 25 Jahre nach Herr der Ringe immer noch Leute erwarten, dass irgendwelche Sachen eins zu eins wie ein anderes Medium umgesetzt werden. Ich find's wirklich brillant spannend, weil wann ist das denn jemals passiert und wann wäre das jemals gut gegangen, dass man ein anderes Medium eins zu eins adaptiert? Wirklich haargenau. Ich bin da immer noch sehr, sehr überrascht, dass das Leute immer noch erwarten, wirklich.
Hätte man James Bond 1:1 aus den Büchern adaptiert, wäre das nie ein Hit geworden.
Ja, genau. Naja.
Ja, aber bei Abby, sagen wir mal so, im Spiel macht es bei ihr schon ihre Physik auch sehr viel aus von dem. Ich würde sagen, optisch ist sie gar nicht so weit weg, die Kate Endeavor von der Abby. Überhaupt nicht. Also vielleicht ist sie nicht so bufft wie dort, aber vielleicht muss das in dem Fall auch nicht sein, um einen guten Gegenpart nochmal für Ellie zu bekommen in dem Fall. Und ja, ohne dass das jetzt ein großer Spoiler ist, also es wird eher eine Sache sein für die Leute, die das Spiel noch spielen möchten. Abby ist eigentlich im zweiten Teil des Spiels sehr prominent drin, also im zweiten Teil des zweiten Teils, während die sich für die Serie hier entschieden haben, dass sie nicht diesen harten Cut machen können, sondern das mehr miteinander vermischen müssen, was natürlich auch hier wieder vom Narrativ absolut sinnvoll ist und wie man dann später sehen wird, auch die Parallelen zwischen den beiden gut aufzeigen könnte, ohne jetzt zu viel zu sagen.
Es ist ja auch an der Stelle auch so, dass die Nummer mit dem Cordyceps ja jetzt auch im Spiel nur sehr, ich glaube, es gab so ein paar Andeutungen, dass da vielleicht irgendwie so ein größeres Netzwerk, aber das soll jetzt hier auch noch ein bisschen weiter ausgebaut werden. Also es gibt durchaus noch so die 2, 3, 4 Sachen, die jetzt neu hinzukommen. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das vielleicht so eine gute Idee ist, ob man das Ganze nicht damit so ein bisschen überfrachtet. Ich weiß es nicht ganz genau. Hätte ich eigentlich mich aus dem Spiel noch dran erinnern müssen, wann Joel den Mann seiner Psychologin umgebracht hat? Ich glaube nämlich nicht, ne?
Jein, wenn du ganz gut aufgepasst hättest.
Ja, wenn ich jede Notiz lese, die überall in jedem Zimmer rumliegt, was ich meistens nicht tue.
Also das ist wirklich so was ganz Nebensächliches im Spiel. Da erfährt man nicht viel von. Ich glaube, den sieht man auch nur vielleicht aus dem Screenshot. Und ich musste auch noch mal schauen, ob das eine Story ist, die irgendwie im Spiel zu sehen war. Ja, es war im Spiel, aber es war einer dieser typischen, lies dir die Texte durch, damit du irgendwie eine D-Story noch mitbekommst. Und das haben sie natürlich hier entschieden, noch mal ein bisschen anders aufzuführen. Genauso wie beispielsweise die Interaktion mit der Psychologin. Psychotherapeutin, sondern Psychologin, sagt sie ja selber.
Großer Unterschied, das ist wichtig.
Genau.
Wichtig, ja.
Das ist quasi mehr oder weniger die Unterhaltung, die er am Anfang des Spiels mit Tommy hat. Also mit Tommy darf er im Spiel sagen, was gemacht wurde, weil Tommy weiß das und die haben sich quasi auch wie hier in der Serie verschworen, nichts darüber zu sagen. Aber hier lassen sie das bewusst aus, um nochmal vielleicht auch diesen Twist zu zeigen, weil das Ende des ersten Spiels war ja damals auch sehr kontrovers diskutiert worden und wir haben ja auch darüber gesprochen. War das jetzt in Ordnung, dass er alle getötet hat, um Ellie zu retten, oder hätte er Ellie opfern müssen? Und Joel wird immer weiter als diese sehr zwiespältige Person dargestellt, wo wir immer noch nicht, wo die Serie ganz nicht ganz klar sagt, ist er ein Held oder ist er ein Bösewicht? Und so fühlt es sich für ihn ja auch innerlich selbst an. Er kämpft damit, wie man sieht.
Habt ihr Gail erkannt, die Schauspielerin?
Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich sie?
Wo ist Kevin? Ja, wo ist Kevin? Ja, ganz genau. Das ist nämlich Catherine O'Hara. Sie hat die Mutter von Kevin allein zu Hause gespielt in beiden Teilen. Sie ist aber auch nicht nur die Mutter von Macaulay Culkin. Nein, sie ist auch die Mutter von Winona Ryder in Beetlejuice.
Ja. Da war sie ja sogar im zweiten Teil jetzt noch dabei.
Richtig, im zweiten Teil war sie jetzt da auch dabei, ganz genau.
Spielt, glaube ich, auch noch eine der Hauptrollen in Schitt's Creek, oder meine ich das nur?
Ja.
Ja, Ganz genau. Und dann im Grunde genommen immer wieder in diversen Serien, Filmen, alles Mögliche ein, wie sagt man so schön, ein Regular im amerikanischen Film- und Fernsehbusiness.
Da möchte ich jetzt so ein bisschen einmal betonen, dass ich, also wir diskutieren ja auch an anderer Stelle hier bei Nerdizismus über Daredevil Born Again. Und wie diejenigen, die da zuhören, sind wir nicht ganz zufrieden damit. Und als ich mir die erste Folge Last of Us Staffel 2 angesehen habe, habe ich gedacht, ja, Leute, so geht ihr mit Nebencharakteren um, die sich geformt anfühlen und die sich nicht einfach aufgesetzt und leer anfühlen. Auch wenn man sie nur in wenigen Szenen bisher sieht und die nicht viel Screentime haben, habe ich das Gefühl, und da muss ich jetzt leider den direkten Vergleich sagen, wo andere Kritiker auch Daredevil eine 9 geben bei manchen Sachen, das ist hier eine 9 auf einem ganz anderen Level.
Ja, also ich finde allgemein fühlt sich Jackson halt an, als wäre da 5 Jahre Leben weitergegangen. Ne? Und irgendwie alle Charaktere, die haben ein Beziehungsgeflecht miteinander, da ist ganz viel Unausgesprochenes, deswegen fühlt es sich vielleicht für uns auch so ein bisschen träge an am Anfang, weil die halt gar nicht so viel miteinander reden müssen. Die haben ja 5 Jahre lang miteinander geredet, das heißt, sie müssen jetzt nicht irgendwie noch eine Exposition für jede Charakterstudie machen, die also für jede Charakterbeziehung irgendwo, und das, finde ich, löst die Serie hier sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Auch wenn es sich dann am Anfang ein bisschen träge anfühlt, aber dadurch fühlt es sich auch echt an.
Also wie gesagt, ich habe halt auf die Uhr geguckt im Sinne der Episodenfolgen, deswegen war ich ein bisschen besorgt, aber Michael, da hast du ja eine brandheiße Info für uns.
Ja, hatte ich, glaube ich, eben schon kurz erwähnt. Wir bekommen 7 Episoden, weil diese Staffel bzw. dieses Spiel in mehrere Staffeln aufgeteilt wird. Das wusste man am Ende der ersten Staffel nicht unbedingt. Das haben sie vielleicht ein bisschen angedeutet, aber die zweite Staffel wurde ja irgendwie schon kurz bevor die erste überhaupt gesendet wurde, erneuert für die zweite Staffel. Und ja, die möchten, weil das Spiel auch extrem größer ist als der erste Teil, möchten die ganze Story nicht komprimieren auf eine 10-Folgen-Staffel, sondern wir bekommen mindestens 2 Staffeln. Sie haben noch nicht ganz entschieden, ob es nicht vielleicht 3 werden. Es könnten sogar 3 Staffeln werden, aber was sie auch betont haben, die Macher, dass sie nicht den Spielen vorausgreifen möchten. Heißt, alles, was im zweiten Spiel kommt, wird in irgendeiner Weise verarbeitet, aber es wird nicht darüber hinaus gearbeitet. Sollte es jemals einen dritten Teil geben, werden wir Dinge aus dem dritten Teil nicht hier in der Serie schon sehen. Heißt, wir müssen mal schauen. Wir haben 7 Folgen definitiv, da haben sie irgendwie gesehen, dass sie einen natürlichen Zwischenpunkt gesehen haben. Das zweite Spiel hatte auch einen natürlichen Zwischenpunkt, ungefähr in der Hälfte. Ob es dann am Ende 14 Folgen werden, also 2 Staffeln, wissen wir noch nicht. Oder ob es mehr wird, wissen wir auch noch nicht. Aber definitiv wird es noch eine Staffel nach dieser geben, mindestens.
Das wird dem Ganzen auch wirklich gut tun, auch wenn ich es jetzt schon hasse, dass ich dann wieder ein Jahr warten muss.
Ja, mindestens.
Ne? Aber wir haben mindestens. Ja, danke. Wurde noch drin rum. Ja. Ja, gut, kein Writer Strike mehr. Ja, hoffen wir es mal. Ja,
ja, der hat das Skript zur zweiten Staffel, der ersten Episode, hat der 90 Minuten, bevor der Writer Strike in Kraft getreten ist, hat er das Skript abgeliefert. Und dann durften sie nichts mehr daran machen und haben auch den ganzen Strike über nichts daran gearbeitet.
Es gibt noch ein paar weitere Schauspieler und neue Charakter. Ihr habt sie ja gerade eben schon erwähnt. Zum einen erstmal Ellies Freundin Dina, gespielt von Isabella Merced. Die habt ihr hoffentlich nicht gesehen im Madam Web, weil ansonsten hättet ihr 2 Stunden eures Lebens absolut vergeudet. Ihr habt sie aber vielleicht gesehen bei Alien Romulus. Da war sie auch in einer Rolle zu sehen, nämlich als Kay. Und dann leiht sie noch ihre Stimme bei Dora und die goldene Stadt, die die Kinder haben. Wir haben es vielleicht dann auch gesehen. Und dann gibt's natürlich noch den Jesse. Der wird gespielt von Young Mazzino. Der hat noch keinen allzu großen Track Record. Den habt ihr aber vielleicht in Beef gesehen. Das ist so eine Comedy-Drama-Serie. Ich glaube, die läuft auf
Netflix.
Amazon Prime. Netflix, genau, ganz genau. Und da spielt er die Hauptrolle. So, das war eigentlich das, was aktuell so an neuen Charaktern dazukommt. Die Fireflies bzw. die Truppe rund um Abby stellen wir dann gerne vor, wenn sie dann das nächste Mal in Erscheinung treten.
Ich würde gerne zwei Themen auf jeden Fall nochmal ansprechen. Das eine hatte Michael eben schon mal so ein bisschen gestreift oder gestriffen. Die Frage dieses I saved her. Ne? Joel scheint ja irgendwie Liebe als vollständige moralische Rechtfertigung für seine Gewalt zu nehmen. Das hatten wir in der ersten Staffel schon am Ende, wo wir dann das Gefühl hatten, oh, ist das denn jetzt eigentlich noch der Good Guy oder was passiert hier? Natürlich hat er irgendwie diese Motivation, weil im Endeffekt Ellie bei dieser Operation gestorben wäre und er darf, ich weiß aber trotzdem nicht, ob er dafür das gesamte Krankenhaus platt machen musste und am Ende auch noch diese, Mathilde, glaube ich, oder als er die dann auch noch erschossen hat, obwohl das wirklich nicht mehr nötig gewesen wäre. Aber die Frage ist, wie sehr wollen sie denn Joel hier an dieser Stelle noch in eine Grauzone ziehen? Und wird er dann irgendwann vielleicht auch sogar von Ellie verlassen werden, weil Ellie braucht zwar auch immer eine Rechtfertigung für Gewalt, aber sie wird nicht lieber als Rechtfertigung für Gewalt nehmen. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass bei Ellie in eine andere Richtung geht. Wie denkt ihr darüber?
Wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie er jetzt auch in Jacksonville war es, ne, glaube ich, ja, positioniert wird, hat er sich ja schon da mit dem, ich möchte nicht sagen abgefunden, aber hat er sich schon ziemlich gut eingelebt. Er ist für die Baumaßnahmen scheinbar in an höherer Stelle, die Erweiterungsmaßnahmen, die da durchgeführt werden. Er argumentiert sogar dagegen, neue Leute aufzunehmen, obwohl er selber mit Ellie quasi ein Flüchtling war. Also es wird wenn man es jetzt objektiv betrachten würde und nicht seine sehr intime Sicht noch damit reinbekommen würde, ist er ja eher schon so eine Art Antagonist, weil er spricht sich gegen neue Leute aus, er hat irgendein Beef mit Ellie, von dem wir gerade noch nicht wieder wissen, er versucht aus seiner Sicht Ellie zu helfen, aber unterminiert quasi nochmal wieder, dass sie für sich selbst stehen kann, auch in der Szene an Neujahr. Also er ist nicht unbedingt wird nicht als der positive Charakter dargestellt. Er hat die Frau von der Psychologin, den Mann von der Psychologin getötet. Also wenn man die reinen Fakten nehmen würde, dann würde schon einiges hier definitiv gegen Joel sprechen.
Jetzt werfe ich mal ein, ich habe es ja dann mit dem Forever Nerd Girl geguckt, die das Spiel auch nicht kennt, und sie saß eigentlich die ganze Zeit neben mir und hat sich tierisch über Ellie aufgeregt. Was ist denn mit der los? Ja, warum ist sie denn so? Ja, und auch gerade bei dem Vorfall auf der Silvesterparty, als Joel dann dazwischen geht, war sie auch sehr ungehalten. Gemeint, mein Gott, die Ellie ist aber auch wirklich jetzt nicht sonderlich likable immer in dem Moment. Ich überlege gerade, ob sie im Spiel auch so unlikable war. Es gab diesen Beef, aber na gut, wenn du halt einen Charakter dann spielst und durch die Gegend damit läufst, ist nochmal was anderes.
Also dazu muss ich ja sagen, dass in diesem Spiel einfach und während das erste Spiel und die erste Staffel schon sehr brutal war und auch nicht mit Gewalt gegeizt hat, kann man auch ohne zu spoilern sagen, dass das in dieser Staffel und in dem Spiel eins der größten Punkte war, dass dieses Spiel einfach extrem brutal war und Ellie auch eine war in diesem Spiel, die extrem brutale Maßnahmen und Methoden angewendet hat. Und da war sie auch eine, die hat ihrer Wut freien Lauf gelassen, da man hat sie zu einem großen Teil gespielt, aber man musste nicht unbedingt mit ihr sympathisieren. Man hat mit ihrem Schmerz sympathisiert und deshalb hat man mit ihr auch gut spielen können. Aber wenn man mal einen Schritt zurückgenommen hat, war sie ein extremer Anti-Charakter in diesem gesamten Aufbau des Spiels. Und ich denke mal, sie gehen ein wenig in eine ähnliche Richtung, wo man ja sieht, allein in der Szene, in der man sie das erste Mal trifft in dieser Folge, wo sie einfach auf brutalste Art und Weise mit einem anderen Charakter am Kämpfen ist.
Ja, das habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, ob es ein bisschen daran liegen soll, dass wir eben eine gewisse Distanz zu ihr aufbauen, damit wir die Ambivalenz dann auch später hinkriegen.
Aber ich habe das Gefühl, wir haben hier einen klaren Generationenkonflikt gesehen. Also ich meine, im Endeffekt spricht sich Ellie ja dafür aus, dass sie, und das passiert ja mehrfach in dieser Folge, dass sie und auch Dina, dass die als Frauen eben auch all das können, was eben vielleicht in der Welt von Joel im Prinzip Männern vorbehalten war. Wir haben ja auch in der ersten Staffel ganz viel gesehen, dass Joel, der ja auch alleinerziehender Vater war an dieser Stelle, irgendwie so aus so einem, ja, aus so einem leicht masochistischen System rauskam, irgendwie aus einem patriarchalen System, dass er irgendwie auch so ständig den Beschützer gespielt hat. Und das war ja auch wichtig am Anfang eben. Aber in dem Moment, wo Ellie dann eben durch die Pubertät läuft und sich dann auch irgendwo abkapselt und sich vielleicht auch als junge Frau dann selber findet, dass sie in dem Moment sagt, ja, ich brauche aber hier keinen Beschützer mehr. Also du kommst aus einer Welt, die es heute nicht mehr gibt, Joel. Und zwar auf unterschiedliche Art und Weisen. Nämlich einerseits eben, dass die Welt ja komplett zusammengebrochen ist, aber auf der anderen Seite eben, dass es auch dieses Männerbild überhaupt nicht mehr gibt. Wir leben das ja auch im Konflikt von Joel mit, wie hieß sie noch, die Frau von Tommy, die Ortsvorsteherin. Ich habe ihren Namen vergessen, aber auch da hat Joel ja sofort den Konflikt irgendwo, weil der einfach aus einer anderen Generation kommt, weil er einfach vielleicht auch diese Welt an dieser Stelle nicht versteht. Und das ist natürlich auch wieder so ein Parabel auf unsere allgemeine Welt, in der eben sehr, sehr viele Umbrüche sind, mit denen gerade Männer irgendwo oft ein Problem haben, genau.
Hatte diese Welt, dieses Universum eigentlich Wokeness und MeToo und solche Sachen? Hatten sie das? Oder sind die eigentlich vorher abgebogen und hatten halt dann Besseres zu tun oder Wichtigeres zu tun, als sich darum zu kümmern?
Ja, gute Frage. Das muss ja vielleicht auch noch kommen, weil bestimmte Jahre ja einfach in dieser Bewegung, die ja auch eine Befreiungsbewegung an bestimmten Stellen war, auch wenn sie vielleicht an bestimmten Stellen auch überbordend war, aber dass diese Jahre ja im Prinzip übersprungen worden sind, dadurch, dass in diesen Jahren eben die Apokalypse stattgefunden hat, also diese Pilzapokalypse. Dementsprechend kann es sein, dass da gesellschaftlich eben bestimmte Prozesse einfach nicht abgelaufen sind und wir das hier jetzt quasi gespiegelt bekommen, dass diese Prozesse jetzt halt in Jackson ablaufen müssen, in dieser Postapokalypse, ja.
Um dein Gedächtnis an der Stelle kurz aufzufrischen, Maria heißt die Bürgermeisterin oder die Ortsvorsteherin. Und die wird, um das noch zu vervollständigen, sie wird gespielt von Rutina Wesley. Und Rutina Wesley habt ihr vielleicht schon mal in Hannibal gesehen. Da hat sie in 5 Folgen mitgespielt. Sie hat in Arrow mitgespielt in ein paar Folgen. Sie hat auch mal in einer Folge The Walking Dead mitgespielt in der 9. Staffel. Aber da kann ich mich jetzt wirklich nicht dran erinnern. Und zuletzt dann eben in Outsiders, das nur noch mal so als kleine Randnotiz.
Ihre große Rolle, wo ich sie auch die ganze Zeit herkenne, ist True Blood. Da war sie, hatte sie eine richtig riesen, da war
stimmt,
sie
in der True gesamten Blood, sorry, Serie dabei. Genau, richtig, da war sie in der gesamten Serie dabei, das ist vollkommen recht. Wenn man nach oben scrollt, hilft das meistens noch mal ein bisschen, ja.
Genau, aber dort in der man sieht ja so ein bisschen auch, wie das in der Stadt dann vor wie es sich anfühlt, in der Stadt zu leben. Sei es, dass der eine in der Kirche nicht klar damit gekommen ist, dass Dina und Ellie eine intime Szene miteinander teilen, oder dass wir jetzt hier scheinbar auch eine sehr enge Community haben, die so, würde ich sagen, vielleicht auch ein bisschen eine gewisse Fremdenfeindlichkeit hat, wenn man das aus Joel zumindest herauslesen kann. Also man sieht ja schon, wie allein in dieser Stadt durch Mini-Begegnungen sich eine Community bildet, die vielleicht gewisse Wertvorstellungen hat, die eher ins Konservative reingehen.
Zumindest bei Joel und Seth, du hast völlig recht, aber Maria steht ja quasi schon als Gegenbeispiel. Und hier haben wir wieder dieses irgendwo weibliche Perspektive gegen männliche Perspektive. Das kann natürlich auch ein Thema werden. Ne? Ich weiß nicht genau, inwiefern das noch eine Rolle spielen kann, aber könnte eins werden.
Aber was wir hier natürlich in der ersten Folge sehr viel haben, ist, dass eine Atmosphäre geschaffen wird und dass wir wieder in diese Welt hereinkommen und uns vielleicht erstmal eine heilere Welt mit kleinen Rissen vorgespielt wird, die, ohne jetzt irgendwas groß zu sagen, natürlich im Laufe der Staffel durchbrochen oder zerstört werden muss in irgendeiner Art und Weise, um einen großen Konflikt hier herbeizuführen. Was denkt ihr denn, ohne jetzt mal groß was zu sagen, ob es im Spiel war oder nicht, weiß Ellie zu diesem Zeitpunkt, dass Joel sie angelogen hat mit der ganzen Firefly-Geschichte? Ist das der Beef, den sie mit Joel aktuell hat?
Also ich habe ja eben schon in meiner Zusammenfassung gesagt, dass irgendwie ihr okay am Ende, und das wirkt ja auch in der ersten Staffel schon so, dass sie schon Zweifel hat an der Zuverlässigkeit seiner Erzählung. Also ich glaube schon, dass sie Joel mittlerweile gut genug kennt und seine Motivationen auch gut genug kennt, dass sie hier schon daran zweifelt, ob er wirklich da einwandfrei gehandelt hat und ob er nicht irgendwie über die Stränge geschlagen hat. Aber ob sie es weiß, also ich glaube nicht, dass sie es weiß. Woher soll sie es wissen? Das Einzige, woher sie es wissen kann, ist, dass Joel es ihr erzählt, weil der war der Einzige, der dabei war.
Oder Tommy,
ja?
Weil Tommy weiß das auch definitiv in dem Fall. Ja, aber zumindest haben wir die typischen Videospiel-Szenen, wo Chris, du ja eben drauf eingegangen bist, und das fand ich so krass, weil das wirklich wie in der Zwischensequenz oder wie in dem Spiel gedreht worden ist. Diese Szene, wo sie draußen vor dem Fenster hängen, kurz bevor sie reingehen und miteinander kommunizieren, wo sie diese Flasche sehen, wo man als spielerfahrener Mensch sagt, ja, okay, die Flasche wird gleich als Ablenkung genutzt, und auch dieses, wo sie nach dem Kampf mit dem Klicker dann da einfach durchstürzt. Das sind so ganz klassische Mechaniken, die vor allen Dingen in The Last of Us und den Naughty Dog Spielen genutzt wird, dass man durch irgendwas durchbricht und dann wieder eine alternative Route nehmen muss und wieder durch irgendwas anderes durch muss, um wieder einen anderen Gegner zu finden. Und allein auch die Taschenlampen, die so dran klickt, das ist quasi 1:1 Spiel gewesen.
Ja, richtig. Also das ist mir so sehr aufgefallen, dass ich glaube, dass das im ersten Teil so nicht war. Nicht ganz so extrem.
Sie haben es teilweise ein bisschen angedeutet, aber mehr auch nicht gemacht. Was sie auf jeden Fall hier mit drin hatten, was wir im ersten Spiel schon kannten, ist der Stalker. Den haben wir in der ersten Staffel nicht kennengelernt. Diese Art von Zombie, sage ich jetzt nochmal, diese Art von Infizierten. Aber die Stalker, die waren auch schon im Spiel extrem nervig, weil man sie nicht so leicht erwischen konnte. Und im zweiten Spiel waren sie noch intelligenter.
Da war ich mir allerdings über diese Entwicklung war dann doch ein bisschen neu, bin ich mal gespannt drauf, in welche Richtung das noch geht, denn wie gesagt, ich habe es gesagt, dass mit diesem Cordyceps-Netzwerk, das wurde mal so auch in so Notizen so ein bisschen, aber es hatte angedeutet, aber es hatte definitiv keine großartige Eigenschaft oder tragfähig oder irgendwelche Story-Elemente, die jetzt maßgeblich für die Handlung gewesen wären. Und daher bin ich da mal irgendwie gespannt auf die ganze Nummer, was da denn bei rauskommt. Ich frage mich, du hast gerade eben gesagt, ne, es ist, Michael, es ist sehr brutal gewesen, das zweite Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt brutaler war, rein vom Gore-Faktor her, aber es war gnadenloser, unerbittlicher. Ja. Also alle Charakter sind einfach, ja, gnadenlos und unerbittlich. Also, und trotzdem ist es ein unglaublich menschliches Spiel auf viele Art und Weise an manchen Stellen, ne? Es ist ein Spagat, bei dem ich wirklich mal gespannt bin, ob es die Serie hinbekommt. Und ich fand den Staffelauftakt keine 69%, definitiv nicht. Ich fand den gut. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, allerdings natürlich auch mit einem Wissen, was der Dinge, die da kommen. Andreas, du hast vorhin gesagt, ein bisschen gemächlich, aber nicht langweilig, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ich würde aber auch ein Thema nochmal gerade, als ihr über diesen Klicker gerade gesprochen habt oder über diesen Stalker. Wir haben ja hier eine Mythologie, die jetzt schon ausgereifter ist als alles, was The Walking Dead jemals präsentiert hat. Denn wir haben irgendwo Evolution dieser Infizierten, dass sich da irgendwas weiterentwickelt, dass wir unterschiedliche Formen haben. Das hatten wir auch in der ersten Staffel schon, ne? Dann gab es irgendwie diese ganz großen, ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen, ne? Aber jetzt haben wir hier... Ja, genau, Bloater hieß das, ne? Genau. Aber jetzt haben wir hier jemanden, also einen Infizierten, der irgendwie täuscht, der irgendwie schleicht, der vielleicht auch irgendwie denkt. Das wird ja auch hier thematisiert vor dem Stadtrat. Und gleichzeitig habt ihr eben erzählt, naja, es könnte ja eventuell auch noch ein drittes Spiel geben. Habt ihr das Gefühl, dass es da auch eine richtige Mythologie dieser Infizierten geben kann, dass wir vielleicht auch irgendwann... Ja, dass das Pilznetzwerk immer mehr unsere menschlichen Strategien adaptiert und dass wir vielleicht am Ende sogar davon sprechen müssen, dass die Infizierten nicht immer zwangsweise Monster sind, sondern vielleicht auch eine andere Form von Gesellschaft. Also kann sich das dahin entwickeln?
Ich würde sagen, im Spiel haben sie eine gewisse Mythologie in der Hinsicht, dass es Entwicklungen gibt. Also diese Stalker sind eher eine frühere Entwicklung. Wo man sagt, die Leute sind erst infiziert und dann werden sie mehr infiziert. Und sobald sie alles um sich herum gewachsen haben, werden sie zum Klicker, weil sie dann nicht mehr genau sehen können, was los ist. Und irgendwann ist der Fungus um sie sehr so herum, dass sie zu diesem riesigen Bloater werden. Also die werden zu immer größeren und abartigeren Konstruktionen. Auch im Spiel gibt es da definitiv noch mehr Entwicklungen davon. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie gerade in der Serie noch mal einen Schritt weitergehen. Und das haben wir ja auch schon in der letzten Staffel gesehen, wo sie dieses Netzwerk krasser angedeutet haben als im Spiel. Auch wenn sie im Spiel das Ganze auch über die Luft übertragen können. Wir haben also im Spiel Bereiche, die wir gar nicht ohne Maske betreten können, beziehungsweise die Joel nicht ohne Maske betreten kann, aber Ellie ohne Maske betreten kann. Diesen Aspekt hat man, diese Airborne-Disease, den hat man gar nicht in der Serie. Dafür hat man einen ganz anderen Aspekt, dass scheinbar dieses Pilznetzwerk, weil es ja auch wie ein riesiges Gehirn agieren muss und Pilze meist wie so ein Gehirn agieren, sich scheinbar in eine Richtung weiterentwickelt, dass es intelligent auf die für sie vielleicht Bedrohung vom Menschen oder die Nahrung vom Menschen, dass sie darauf sogar nochmal reagieren?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Reine Spekulation. Ich hoffe, dass ehrlich gesagt dieser Aspekt nicht aufgemacht wird, denn es interessiert mich witzigerweise in diesem Universum im Moment noch nicht, weil bei den Charakteren einfach noch viel zu holen ist. Dafür ist da einfach zu viel los, was bei Walking Dead ja nach 11 Staffeln schon lange auserzählt war und man dann sich eben dachte, ja gut, okay, wenn wir jetzt alle Charakter so ein bisschen auserzählt haben, dann können wir jetzt ja auch mal anfangen, über die Hintergründe zu sprechen, was halt nie passiert ist. Nie wirklich befriedigend, ja. Sagen wir es mal so. In dem Moment, jetzt im Moment, ja, brauche ich das hier noch nicht.
Aber gleichzeitig könnte es ja einen Charme haben, dass sie uns quasi die gesamten moralischen Abgründe von diesen Personen immer weiter irgendwo sympathisch machen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, naja gut, die mussten sich ja so entwickeln. Wir haben ja auch irgendwie bei Joel das Gefühl, naja, der musste sich so entwickeln. Vielleicht versteht er bestimmte Sachen auch einfach nicht, die sich in der Gesellschaft entwickeln. Aber er konnte ja auch nicht. Wo soll er das hernehmen? Und Ellie ist in dieser Apokalypse aufgewachsen und musste sich so entwickeln. Und irgendwie, und wir haben ja sogar so ein bisschen Sympathie jetzt schon für die Abby, weil wir denken, okay, da kommt irgendwer in deren Gemeinschaft, zerstört alles und dann hat die natürlich irgendwelche Rachegelüste. Also, dass uns die ganze Zeit diese moralischen Verwerfungen auch irgendwo sympathisch gemacht werden, wir am Ende dann aber irgendwann merken, okay, vielleicht sind alle unsere menschlichen Protagonisten eigentlich die Bösewichter. Also, das hätte einen gewissen Charme, aber das hat natürlich, dann bräuchten wir nicht noch 3 Staffeln, dann bräuchten wir eigentlich noch 5 oder 6, ja.
Du hast einen gewissen Kern des Spiels mit hierbei hervorgehoben, weil in dem Spiel gibt es zwar die Infizierten, die ständig als Bedrohung da sind, aber die eigentliche Bedrohung in dem ganzen Spiel sind die Menschen, sind die Gruppierungen, sind die Charaktere, sind die Akteure, die wir hier treffen, weil die sind das eigentliche, sagen wir mal, wenn man es so definieren möchte, Böse, die Antagonisten, die wir hier haben, dass die deutlich mehr die Walking Dead sind als die Walking Dead, die wir hier sehen, wie es Walking Dead immer gerne in seiner Serie selber gesagt hat, ist der Fokus in dem Spiel, die wirklich, wie dunkel es in der menschlichen Seele werden kann.
Ja,
man könnte vielleicht auch sagen, ich bin mal gespannt, ich achte jetzt mal drauf, jetzt wo du es gerade gesagt hast. Wir haben ja bei The Walking Dead immer gesagt, dass die Walker immer nur dann gefährlich sind, wenn das Drehbuch es braucht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier auch der Fall ist. Weil dadurch, dass du ja im Spiel je nach Schwierigkeitsgrad mehr oder weniger, aber selbst auf leicht, immer eine latente Knappheit an Ressourcen hast. Ja, also du schwimmst selten in Munition und Molotow-Cocktails und so weiter. Und wenn, dann wird immer dafür gesorgt, dass du genau, dann kannst du auch nicht unendlich mittragen, sondern immer nur 30 Schuss und 4 Molotow-Cocktails, das kannst du ein bisschen aufrüsten, aber es ist alles begrenzt. Und das wird dann eigentlich schon immer so getimt, dass du dann immer abschnittweise auf Gegnerscharen, sowohl Infizierte als auch menschliche Gruppen triffst, die dann sozusagen deinen Vorrat wieder aufbrauchen, sodass du nach dem Kampf nur noch minimal unterwegs bist, aber trotzdem in Areas kommst, wo halt immer noch welche rumlaufen. Und da muss man halt dann sehr vorsichtig sein. Und dadurch ist eigentlich auch auf einem relativ niedrigen Schwierigkeitsgrad jeder Walker zumindest mal eine latente Gefahr, weil auch Messer nicht ewig halten und so weiter und so weiter. So muss ich da schon ein bisschen drum kümmern. Und vielleicht wollen sie ja so diesen Gedanken auch so ein bisschen hier mit reinbringen, ja. habe ich jetzt mal so in den Raum geworfen und habe irgendwie meinen Faden verloren. Aber ihr wisst bestimmt, was ich gemeint habe.
Ja, natürlich. Ja. Aber das Schöne ist ja, was ich noch vielleicht zum Schluss noch mal reinwerfen will. Ist euch aufgefallen, wie, und er ist leider nicht alt, aber wie alt Pedro Pascal geworden ist oder er scheint in dieser Serie?
Ja, das ist Movie Magic. Ja.
Das ist, ich finde es wirklich stark. Also er ist alt und er wirkt auch irgendwie langsam und das, auch das spielt ja alles mit rein in dieses Joel versteht die Welt nicht mehr Motiv irgendwo. Das ist, finde ich, total stark gemacht. Also um da auch zum Fazit drüber zu leiten, mir hat diese Folge einfach sehr, sehr gut gefallen, weil die Stimmung wirklich da ist. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, naja, ich würde jetzt gerne noch mehr in Jackson erleben und ihr könnt mir noch ein bisschen mehr Exposition geben, aber eigentlich ist es genau das, dass diese Exposition tatsächlich nicht da war, sondern dass ich wirklich einfach nur mal in Jackson reingesetzt worden bin und dann selber suchen musste, okay, wie haben sich denn die Charaktere entwickelt? Das ist ein bisschen anstrengend, deswegen kann ich vielleicht auch verstehen, dass da manche Leute gesagt haben, oh nee, das ist mir zu anstrengend, gib mir mal hier bitte mal was Einfacheres, ne, so. Aber trotzdem, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich habe richtig Bock auf Folge 2 und was da noch kommen mag, ja.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie langsam oder wie schnell sie die Story aus dem zweiten Teil hier erzählen werden, weil es werden große Sachen passieren, ohne dass wir jetzt irgendwas hier spoilern. Es passieren Dinge, die sind richtig krass dabei und ich glaube, sie werden sich die Zeit dafür nehmen und ich mag es, dass sie eher diesen ruhigeren Einstieg gewählt haben, der uns eher mit den Charakteren wieder vertraut macht und der uns auch ein paar Szenen gibt, wo wir runterkommen können, wie bei dem Neujahrsempfang, wie bei der Neujahrsfeier, auch wenn die natürlich direkt irgendwie wieder durch so eine kleine tragische Szene durchbrochen worden ist, durften wir hier, im Gegensatz zu dem, was viel in der ersten Staffel passiert ist, nochmal ein bisschen durchatmen und mit den Charakteren einfach sein.
Ja, und ich würde mal sagen, da haben wir doch vielleicht jetzt in dieser Gänze mal die erste Folge gut und voll und ganz besprochen oder fällt euch noch irgendetwas auf? Hast du jetzt mal die Frage an dich nochmal, Andreas, am Ende. Was erhoffst du dir denn, in welche Richtung das Ganze gehen könnte? Beziehungsweise was möchtest du denn sehen? Was interessiert dich vielleicht nicht? Was hast du so für Erwartungen? Vielleicht was weißt du eigentlich auch schon darüber?
Also ich weiß eine Sache, die ich aber jetzt auf gar keinen Fall sagen werde, weil die für Menschen ein harter Spoiler wäre, die wirklich gar nichts wissen. Deswegen, ich finde es schon schade, dass ich das weiß, deswegen halte ich darüber die Klappe. Aber was ich erwarte, schwierig. Ich würde mir wünschen, dass mehr Dynamik reinkommt, weil ich mehr von dieser Welt sehen möchte. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt ewig in Jackson bleiben werden, weil dann haben wir so ein bisschen diesen Walking Dead Moment. Das ist da, also dass natürlich Jackson, der Friede in Jackson dadurch bedroht werden wird, dass die Leute sich irgendwann nicht mehr grün sind und vielleicht dann auch eben Abby mit reinkommt und dann eine Bedrohungslage von außen besteht. Aber die Dynamik der ersten Staffel, wo die wirklich durch die gesamte USA gereist sind und dann immer mal wieder auf neue Truppen gestoßen sind und wir auch diese grandiose Folge mit dem Prepper und seinem Mann hatten, sowas würde ich gerne wieder sehen. Und es ist fast schade, dass wir nur 7 Folgen haben, weil in 9 Folgen kannst du dann eher mal eine Folge einbauen, in der quasi Joel und Ellie überhaupt nicht vorkommen. Bei 7 Folgen stelle ich mir das relativ schwierig vor, aber ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, dass die Dynamik irgendwie reinkommt in diese zweite Staffel. Ja.
Michael, was erhoffst du dir denn als Wissender?
Als Wissender? Ja, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich habe das Spiel 2020 gespielt. Ich war das, glaube ich, eines der intensivsten Spiele, die ich jemals in meinem Leben gezockt habe, weil es einfach... Also es wird so düster und es wird so schlimm teilweise und ich konnte komplett verstehen, warum das so kontrovers diskutiert wurde, das gesamte Spiel. Ich hoffe, sie folgen diesem Abgrund in gewissen Storylines, aber es wird keine leichte Kost, die da auf uns zukommt. Ich bin wirklich gespannt, was sie in dieser Staffel in den 7 Folgen bekommen. 7 Folgen sind für mich auch fast schon zu wenig, um das zu zeigen, was ich eigentlich sehen möchte, mit dem Gedanken, dass sie es als 2 oder mehr Staffeln anlegen, weiß ich gerade noch nicht, wo der natürliche Endpunkt sein kann. ich weiß, was auf uns zukommt. Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Entwicklungen, die da kommen werden. Und ich bin vor allen Dingen auf das gespannt, was sie neu in dieser Staffel mit reinbringen. Weil ein großer Teil der ersten Staffel, auch der Atmosphäre der ersten Staffel, war auch einfach, was wir in den Spielen nicht gesehen haben und was anders als in den Spielen gelaufen ist und wo wir andere Dinge erfahren haben. Und diese zusätzliche Ebene, die so ein Spiel auch nicht immer bringen kann, darauf freue ich mich jetzt in der zweiten Staffel und bin der sehr positiv gegenüber aufgeschlossen.
Okay, ich glaube, ich habe schon eine Dreiteilung in dem Spiel gesehen, wo ich mir denke, okay, könnte hinhauen. Ja, dann kriegt allerdings der letzte Teil sehr viel Zeit, aber why not? Und ich hoffe mir einfach an der Stelle, dass dieses grandiose Ende und diese Ambivalenz, die man als Spieler und als Zuschauer da hatte, dass sie das schaffen rüberzubringen. Und mein Gradmesser sitzt ja da mit mir neben mir auf der Couch. Und ich hoffe, dass ihr am Ende auch da sitzt und applaudiert, ob der hoffentlich großen TV-Unterhaltung. Die Story ist da, die liefert die Grundlage, um das zu machen. Es muss nur gut umgesetzt werden. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich da jetzt wirklich, da habe ich mich jetzt von allen Serien, die so aktuell starten, habe ich mich auf die jetzt wirklich am meisten gefreut, noch vor Endor oder Strange New Worlds oder so. Das ist wirklich was, wo ich sage, das will ich jetzt mal sehen. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr guter Dinge. Ich meine, man muss ja vielleicht das auch nochmal kurz erwähnen, dass wir das auch zumindest der Chronistenpflicht getan haben. Auch vom Production Value scheint sich auch das wieder keine Schwächen zu geben. Ich hoffe, sie haben diesmal ein bisschen weh. Ich hoffe mal, bitte?
Aber, das muss ich sagen, das ist der eine Punkt, der mir in dieser Folge aufgefallen ist. Gut, dass du es erwähnst, das habe ich schon fast wieder vergessen.
Ja.
Auch wenn es ein richtiger Prop war, auch wenn die auf diesen Truck gestiegen sind, sah mir dieser, um in das Einkaufszentrum oder in diesen Supermarkt da reinzukommen, dachte ich in dem ersten Moment, wo die mit der Kamera da drauf gehalten haben, boah, das ist aber ganz schön CGI im Gegensatz zum Rest.
Ich glaube, das lag an so einem Filter, der da über dem ganzen Ding drüber lag, ne? Also der sah ein bisschen komisch aus, der Truck, das stimmt, ja.
Ja, ich glaube, das war dieses künstliche Eis, dieses gefrorene.
Ich glaube auch. Ich hoffe an der Stelle, dass sie sich bei den Bloater-Props nicht wieder so gnadenlos über den Tisch haben ziehen lassen, wie in der ersten Staffel, ja. Sie da wieder Hunderttausende von Dollar für ausgegeben haben, was ihnen jeder Cosplayer für 10% der Kosten und genauso gut machen würde. Aber ansonsten, ja, bin ich guter Dinge und harre mit Freuden der nächsten Woche. Würde mir wünschen, ich könnte es bingen, aber das geht nicht. Ja, ich bin gespannt und freue mich drauf und ich hoffe natürlich, ihr da draußen freut euch auch drauf und ihr schreibt uns das Ganze. Das könnt ihr tun an info@nerdizismus.de oder ihr schreibt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525 964 7709, und wer auf Spotify hört, der kann auch da einen Kommentar hinterlassen, ebenso wie Sterne und Bewertungen. Da freuen wir uns natürlich immer. Und wenn ihr Freunde, Bekannten, Omas, Opas und Tanten habt, die auch Last of Us schauen, dann empfehlt ihnen doch mal diesen Podcast. Das würde mich sehr freuen. So, euch beide wieder vielen Dank für eure Zeit. Dann hören wir uns vielleicht nächste Woche, spätestens übernächste Woche wieder. Mal gucken, ob wir dann jede Folge wieder einzeln besprechen oder zwei zusammenfassen. Das werden wir sehen, aber wir bleiben auf jeden Fall regelmäßig dran bei dieser zweiten Staffel. Und in diesem Sinne, macht Idiot da draußen und bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.